I have a dream that one day die Söhne von ehemaligen Sklaven und Sklavenhändlern an einem Tisch sitzen werden. Das ist ein Auszug aus einer Rede, die sehr bekannt ist. Vor über 40 Jahren hat Martin Luther King sie in Washington D.C. gesprochen und sie hat weltweiten Anklang gefunden. Wir brauchen Träume, wir brauchen Visionen. Visionen, die uns zeigen, es gibt ein Danach, es gibt ein Mehr, es gibt ein Ziel, auf das wir hinleben. Visionen sind wie ein Hammer, die auf den Amboss unseres Lebens knallen, uns wachrütteln, uns Beine machen und zeigen, es geht weiter. Visionen sind wie eine Schneise durch das Dickicht der Geschichte und wir plötzlich merken, hinter diesem Horizont gibt es ein weites Land, ein herrliches Land, das es lohnt, sich einzunehmen. Wir brauchen Visionen, um zu wissen, warum es sich lohnt, den Staub dieses Lebens einzuatmen, warum es sich lohnt, sich die Füße im heißen Sand der Wüste des Lebens zu verbrennen. Wir brauchen die Vision von einem verheißenen Land, das uns anzieht. Visionen sind wie Magnete. Und ich bin froh darüber, dass uns die Heilige Schrift, dass uns Gottes Wort Visionen vor Augen malt. Nicht um uns zu zeigen, Mensch, gebt das alles hier auf, was ihr unten erlebt. Es gibt irgendwas Besseres irgendwann. Sondern Visionen, die uns motivieren, das Heute, das Jetzt unseres Lebens konstruktiv anzupacken, nicht aufzugeben. Visionen sind wie ein unwiderstehliches Bild, das uns vor Augen bleibt, ein Magnet, der uns durchs Leben zieht und uns motiviert. Wir brauchen missionarische Motivation. Auch wir Missionare brauchen eine Vision, die uns zeigt, warum wir das tun, warum wir uns engagieren. Ihr als Gemeinde, die ihr missionarisch unterwegs seid, ihr braucht Visionen, um zu wissen, wofür ihr unterwegs seid. Die Hochs und Tiefs unseres Einsatzes und unseres Lebens werden sich irgendwann gelohnt haben. Warum? Weil wir uns von einer Vision motivieren lassen und unterwegs sind. Johannes, der Seher des ersten Jahrhunderts im Neuen Testament, hat uns wunderbare Visionen hinterlassen. Visionen, die ermutigen, Visionen, die uns aufatmen lassen, Visionen, die uns die Augen aufgehen lassen. Eine dieser Visionen möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 7, die ersten beiden Verse und die Verse 9 bis 17. Offenbarung 7, 1, 2, 9 bis 17. Johannes schreibt: Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer der Ältesten: Weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen? Nein, Herr, antwortete ich, aber du weißt es, sag es mir doch. Da antwortete er mir: Sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sonst etwas wird sie jemals wieder quälen. Denn das Lamm, das vor dem Thron steht, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Diese Vision ist der Hammer. Sie ist einfach faszinierend. Sie überzeugt. Warum? Weil sie eindringlich ist, weil sie anschaulich ist, weil sie einfach ist, weil sie dem entspricht, was wir uns erhoffen. Dass irgendwann die Bedrängnis ein Ende haben wird, dass wir irgendwann erkennen, warum wir unterwegs waren, warum wir uns abgemüht haben und dass Gott sein Versprechen wahr macht, dass er seine Leute zu sich ruft und sagt, Mensch, ich lade euch ein, mit mir die Ewigkeit zu feiern. In Gottes Reich ist Platz für die Farben der Völker. Johannes schaut nicht mehr auf die Erde, wo er zuvor die vier Engel an den Ecken der Erde gesehen hatte. Mitten in der Katastrophe schaut er auf das ruhige Meer, weil die Engel die Winde daran hindern, sich auszutoben. Gott selber nimmt sich Zeit, die Vertreter des Volkes Israel zu versiegeln. Das heißt, sie mit dem Zeichen seines Eigentums zu versehen. Ihr gehört mir nach wie vor. Vor langer Zeit habe ich euch auserwählt und gerufen. Jetzt steht ihr hier und ihr gehört zu mir. Und nach dieser symbolträchtigen Handlung wechselt schlagartig die Szenerie. Die Blätter der Bühne heben sich. Und Johannes kann nicht anders, als auch selber seinen Blick zu heben und einen Blick hineinzutun in diesen himmlischen Thronsaal. Er sieht in einer Vision den himmlischen Tempel. Ein Traum wird Wirklichkeit. Was sich hier abspielt, ist einfach unglaublich, weil es einfach ist. Weil es faszinierend ist. In Gottes Reich ist Platz für die Farben der Völker. Es sind Farben, die die von Gott gewollte Multikultur spiegeln. Es sind Farben, die nicht mehr trennend wirken, sondern die sich ergänzen zu einer einzigartigen Komposition, wie ein faszinierendes Aquarell, wo die Farben ineinander fließen und eine Harmonie ergeben. Es ist ein Farbenmeer, das nicht mehr bedrohlich wirkt, wo es nicht mehr hohe Wellen gibt, die uns bedrohen, weil die weißen Kleider der Gerechtigkeit alle Menschen eint, die hier vor Gottes Thron stehen. Und wir sehen unzählig viele Menschen. Keiner kann sie zählen. Und es sind die, die die große Zeit der Bedrängnis, der Verfolgung heil überstanden haben. Aus allen Völkern dieser Erde sind sie angekommen. In der heutigen Missionsarbeit, wenn man sich die Statistiken anschaut, es gibt kaum ein Land der Erde, wo es nicht eine Gemeinde gibt, wo die Gemeinde Jesu nicht präsent ist. Das ist ein Vorgeschmack davon, was uns im Himmel erwarten wird. Leute aus all diesen Gemeinden, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, die werden sich treffen vor Gottes Thron. Und sie haben alle mehr oder weniger die Bedrängnis ihres Lebens überstanden. Alle Nationen sind vertreten, eine unheimliche Vielfalt von Sprachen. Die Grenzen, die uns hier unten getrennt haben, die sind gefallen. Zeiträume sind durchbrochen. Vor Gottes Thron ist Multikulturalität kein Traum mehr. Das wird Wirklichkeit. Nationale Abschottung, Alleingänge sind passé. All die Symbole unserer nationalen Identität werden wir an der Garderobe abgeben müssen. Keine Nationalflaggen mehr. Das, was Menschen trennt, hat in diesem himmlischen Tempel keinen Platz mehr. Was zählt, sind die weißen Kleider der Gerechtigkeit, die jeder als Geschenk erhalten hat. Was zählt, sind die bunten, die vielen Gesichter. Was zählt, ist, dass die Strapazen von vergeblicher Mühe, von Verfolgung und Ungerechtigkeit vergessen sind. Hier vor Gottes Thron kommen alle zur Ruhe. Durchatmen ist angesagt. Das Trennende hat hier keinen Platz mehr und auch keine Chance mehr. Die Schubladen von Unter- und Oberschicht, die werden ein für alle Mal geschlossen. Die Diskrepanzen zwischen junger und alter Generation, AD. Gott selbst übt hier Macht aus und er vereint uns. Ein Afrikaner überreicht einem europäischen Wirtschaftsfunktionär eine Trommel zum Zeichen der Versöhnung. Nibalimake, Adjarane, Kaiye. Mein Bruder, es freut mich, dich hier zu treffen. Es ist ein Zeichen der Versöhnung. Vergessen ist der vergebliche Kampf der Afrikaner um gerechte Handelspolitik, um angemessene Preise für ihre Baumwolle, auf den Weltmärkten und gegen die Subventionspolitik der Reichen. Afrika ist nie herausgekommen aus dem Sumpf selbstverschuldeter Korruption, dem Eigeninteressen fremder Mächte und den Sachzwängen der Globalisierung. Ein Leben lang waren sie sozial und wirtschaftlich abgehängt. Sie waren Welten auseinander. Und jetzt, vor Gottes Thron, hauen sie gemeinsam auf das gegerbte Ziegenfell einer afrikanischen Tamtam. Percussion vor Gottes Thron. Gekleidet in Weiß. Vielleicht in Kleidern gewebt aus afrikanischer Baumwolle. Vor dem Thron Gottes, wo die Farben der Menschen in strahlendem Weiß leuchten, hier erfüllt sich eine uralte Verheißung aus der Bibel, aus Abrahams Zeiten. Der Patriarch, einer der Alten aus dem Alten Testament, die von Gott gerufen worden sind, Abraham. Abraham schaut sich um und versucht herauszufinden, wo die Stimme kommt, von innen, von außen, von oben, von unten. Und die sagt ihm, pack deine 7 Sachen, mach dich auf. Geh in ein fremdes Land, verlass das Haus deines Vaters. Nimm deine Frau mit, deine Kamele, deine Ziegen und die Knechte, die du brauchst für unterwegs. Zieh in ein Land, das du noch nicht kennst. Das Einzige, was ich dir versprechen kann, ist, dass mein Segen bei dir sein wird. Ich will dich segnen, ich will deine Nachkommen segnen. Ich will, dass du ein Segen für alle Völker sein wirst. Und Jahrtausende später erfüllt sich dann diese Verheißung vor Gottes Thron. Alle Völker sind gesegnet worden durch den Segen, den Gott damals an Abraham weitergegeben hat. Die Vision vom erfüllten Segen Gottes, die wird hier Wirklichkeit. Und das ist ein unwiderstehliches Bild. Das zeigt uns, dass wir uns auf die Bibel verlassen können, weil hier ein roter Faden durch die Heilsgeschichte gezogen wird. Vielleicht hat Johannes auch daran gedacht, als er diese Vision sieht und als Kenner des Alten Testaments diese Dinge Revue passieren lässt und darüber nachdenkt. Doch den Menschen da oben, vor Gottes Thron, dem war nicht nach heilsgeschichtlichen und theologischen Debatten. Die wollten das Ganze jetzt nicht in Phasen einordnen und gucken, welche Theologenschule jetzt recht hat. Für sie gab es einen Grund zu feiern. Sie hatten das Ziel erreicht, angekommen. Sie hatten durchgehalten. Die Bedrängnis hatte sie nicht klein gekriegt. Und nun war ihr Traum Wirklichkeit geworden. Gott im Blick, Jesus auf dem Thron, der Gekreuzigte in ihrer Nähe. Das war ein Grund zu feiern. In Gottes Reich bejubeln wir den Sieg eines einzigartigen Königs. Und Johannes schüttelt den Kopf, er wird sich seiner selbst bewusst und merkt, ich bin hier in ein Geschehen involviert, das ich selbst nicht checke. Und er macht seine Ohren auf und er nimmt Lobgesänge wahr. Er sieht einen Thron, er hört Stimmen. Und das ist noch untertrieben. Es ist ein Siegesgeschrei. Die Leute schwingen die Zeichen des Sieges und der Ehrerbietung, Palmzweige. Sie wissen, wir sind auf der Seite des Siegers. Der große Marathon unseres Lebens ist vorbei. Vorbei das Plagen, vorbei das Geplagtwerden. Hier ist Reich Gottes live und in Perfektion. Das Reich Gottes offenbart sich dort, wo Gottes Gegenwart uns in überschwängliche Freude versetzt, wo wir voller Gewissheit jubeln können, weil wir wissen, Gott ist Herr und er ist die Mitte unseres Lebens. Ihm haben wir alles zu verdanken. Und für uns Missionare ist diese Vision, ist das, was uns dort erwartet, die Erfüllung unserer missionarischen Vision. Was haben wir gewollt hier unten? Wir wollten Menschen ansprechen. Wir wollten sie einladen. Wir wollten ihnen die Hand reichen und sie mitnehmen auf dem Weg des Reiches Gottes. Wir wollten sie einladen. Wir wollten, dass sie dabei sind, um eines Tages diesen großartigen Moment zu erleben, dass sie Gottes Thron nicht verpassen. Das ist unser Ziel. Deswegen sind wir unterwegs. Deswegen sind wir als Gemeinde unterwegs. Und die Leute da oben, die feiern nicht sich selber. Und wir Missionare, wir feiern auch nicht uns selbst, unsere eigenen Erfolge. Wir sitzen nicht auf der Tribüne und genießen das selbstverherrlichend, was dort abgeht. sondern wir mischen uns mitten unter dieses bunte Volk, was da vor dem Thron Gottes ist. Genauso, wie wir es hier unten auf der Erde auch gemacht haben. In den Stadtvierteln, in den Dörfern, in den staubigen Straßen, dort, wo wir Menschen begegnen. Und genau das werden wir da oben auch machen. Wir werden uns unter das Volk mischen. Dort oben herrscht auch keine blinde Massenhysterie, kein inszeniertes Happening. Die Leute wissen, warum sie hier sind. Das sind nämlich alles Realisten. Sie haben die Grenzen der Welt und die endzeitliche Bedrohung kennengelernt. Sie haben die eigenen Grenzen kennengelernt. Genauso wie wir, Missionare. Wir haben unsere eigenen Grenzen kennengelernt. In Mali sind wir schon seit Jahren unterwegs. Wir lernen die Kultur und die Menschen immer besser kennen. Aber je länger wir dort sind, umso mehr wird uns auch bewusst, dass wir immer noch Fremde sind, dass wir immer noch Gäste sind. Wir gehören in Mali zur Minderheit als Christen, nicht nur als Weiße, in einer islamischen Mehrheitsgesellschaft. Unsere Strategien von gesellschaftstransformatorischen Ansätzen sind durch fremde Mächte, durch Korruption, durch die Visionslosigkeit des Landes an ihre Grenzen geführt worden. Wir haben unser Bestes, unsere Lebenskraft, unsere Gesundheit, unsere Visionen in die Waagschale geworfen. Und auch für uns wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben fertig, wir wissen nicht mehr weiter. Gott, füge du die Fragmente, die Puzzleteile, die wir versucht haben zusammenzufügen, fügest du sie zu einem perfekten Ganzen zusammen, damit ein Bild entsteht. Mache du perfekt, was wir nicht geschafft haben. Den Menschen vor dem himmlischen Thron braucht keiner mehr ein X vor ein U zu machen. Das sind keine Mystiker, die sich bei Kerzenschein und Meditation im himmlischen Sphären verirrt hätten. Das sind erlebenserprobte Leute, die haben Babel fallen sehen, das Symbol der antigöttlichen Mächte. Und das Opferblut Jesu hat sie reingewaschen. Sie sind gereinigt worden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die stehen da mit zwei Beinen auf der Erde und wissen, warum sie da sind. Das sind geheiligte Leute, die hier im Tempel im Himmel auftauchen und Gott alle Ehre erweisen. Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit, Danksagung, Ehre, Kraft, Stärke. Es ist ein richtiger himmlischer Rhythmus, der hier entsteht. Und man möchte sich am liebsten eine Trommel nehmen und da mitmachen. Und wenn wir dabei sein werden, dann werden wir automatisch jubeln. Da steht keiner mehr mit den Händen in der Hosentasche und guckt sich das irgendwie so von ferne an. Wir werden nicht anders können, als mitzumachen. Wir werden jubeln. Wir werden die Palmzweige nehmen und sie schwingen, was das Zeug hält. Und ein einfaches Amen reicht auch nicht mehr aus. Amen. Nächster Punkt in der Liturgie. Nein. Wir werden das wiederholen. Wir werden es in den Sprachen sagen und ausrufen, die wir beherrschen. Praise the Lord. Halleluja. Ob du unten Charismatiker warst oder ein cooler evangelikaler Christ, das spielt da oben keine Rolle mehr. Dort gibt es einen Lobpreis, der sich gewaschen hat. Und es gibt in diesem himmlischen Tempel einen zentralen Punkt. Das ist ein Thron. Und dort sitzt ein einzigartiger König. Es ist Gott selber, der Herrscher von Himmel und Erde, der uns begleitet hat. Gott selber hat diese Menschen mit Namen gerufen, einzeln. Er hat sie herausgeholt aus der Bedrängnis, aus ihrem Leid. Er hat sie herausgeholt von Fluchtwegen und sagt, hört, kommt mit, ruht euch aus. Verfolgung. Er hat sie geholt aus Kälte, aus Hitze. Er hat sie hineingerufen in sein Reich. Und Gott selber bittet zur Audienz. Und er zeigt sich all denen, die sich seit ihres Lebens auf die Seite seines Sohnes geschlagen haben. Da möchte ich dabei sein. Das möchte ich nicht verpassen. Das ist ein Szenario, für das es wirklich zu leben und zu sterben lohnt. Es ist die Freude auf dieses unglaubliche Happy End, was uns in der missionarischen Arbeit motiviert. Deshalb brauchen wir diese Vision. Nicht als ein Trost auf das, was kommt, sondern als eine Motivation, die uns jetzt schon Beine macht. Und wer dort in diesem himmlischen Tempel Gott Heil zuruft, der braucht es nicht mit dem Gefühl zu tun, er sei einem Demagogen, einem hinterhältigen Machtmenschen aufgesessen, der mit aufreizender Ideologie die Massen anzieht und sie nachher ins Unglück stürzt. In Gottes Reich wird aufrichtig gefeiert und das wirkt ansteckend. Aber was passiert eigentlich mit Johannes? Der kriegt das alles mit, der kriegt die Augen nicht mehr zu, die Ohren nicht mehr zu. Er verfolgt das Ganze, aber er versteht längst nicht alles, was da abgeht. Und er stößt mit dem, was er sieht, was er ins Visier nimmt, erheblich an seine Grenzen. Und plötzlich löst sich einer der Ältesten, wie von einer Kinoleinwand, löst er sich aus diesem Film, der da läuft, löst er sich heraus und geht auf Johannes zu. Der Vertreter des Volkes Gottes ist außer Atem, weil er einfach begeistert ist von dem, was er dort erlebt. Es stoppt ihm der Atem. Und er wendet sich an Johannes, den Seher. Hör mal, kannst du mir sagen, was hier abgeht? Johannes hat absolut keine Ahnung. Wenn der Älteste, der dort vor ihm auftaucht, ihm nicht geholfen hätte, auf die Sprünge geholfen hätte, hätte er es bis heute nicht gecheckt. Ich habe absolut keine Ahnung, aber du weißt es. Du bist mitten in dem Geschehen dabei. Erzähl mir, was das hier bedeuten soll. Und dann erzählt der Älteste Geschichten von Leuten, die diesen langen Weg überstanden haben, durch die Wüste ihres Lebens, durch die Bedrängnis. Und erzählt davon, wie die Träume der bedrängten Menschen Wirklichkeit geworden sind. In Gottes Reich gehen Träume in Erfüllung. Das war ein langer Weg bisher für die Menschen, die dort sind. Doch jetzt ist Schluss mit aller Begrenztheit, mit dem Leid. Es wird ein Ende haben mit dieser alten Erde. In Gottes Reich werden Träume in Erfüllung gehen. Der Traum von Martin Luther King, I have a dream. Da werden in der Tat Sklaven und ehemalige Sklavenhändler zusammensitzen und sich die Hand reichen. Sie werden gleichberechtigt Gott anbeten. Der Traum der afrikanischen Frau, die durch die trockene Savanne geirrt ist mit einer Kalebasse auf dem Kopf und hat versucht, Rinden und Samen zu sammeln, um ihre Kinder zu ernähren. Diese Mühsal wird ein Ende haben. Der Traum von einer sauberen Umwelt wird in Erfüllung gehen. Der Traum davon, dass endlich die Aufrichtigen die Oberhand gewinnen werden und die Macht der Mächtigen gebrochen sein wird. Der Traum, dass militärische Bedrohung, dass Bürgerkriege ein Ende haben werden. Dieser Traum wird Wirklichkeit. Der Traum davon, dass Flüchtlinge und Lebenspilger endlich eine Heimat finden werden, sich ausruhen können. Und bei all dem gibt Gott den Ton an. Er bestimmt die Liturgie. Er bestimmt den Rhythmus. Kein Streit mehr um Gottesdienstformen, um Musikstile. Selbst den Theologen wird es die Sprache verschlagen. Seit Jahrhunderten versuchen sie uns, das Geheimnis der Trinität zu erklären, theologisch, philosophisch. So richtig gelungen ist es ihnen bis heute nicht. Das Geheimnis wird irgendwann gelüftet und dann werden sie kleine Brötchen backen. Keine These mehr, keine Antithese mehr. Der Traum vom Frieden ist keiner mehr. Die Hasstiraden auf Facebook werden ein Ende haben. Das Facebook geht in Ruhestand. Es besteht kein Grund mehr zu träumen, denn der Traum ist Realität geworden. Die Vision ist zur himmlischen Realität geworden. In Gottes Reich ist Himmel, weil Gott uns ganz nahe ist. Dann werden wir in Gottes Thronsaal einlaufen. Und dann werden Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Gott wird unter uns wohnen, so steht es dort. Und er wird ganz nahe bei uns sein. Gott unter uns, aber nicht mehr als kleines Kind in der Krippe, nicht mehr auf den staubigen Straßen unterwegs in Judäa und Galiläa, nicht mehr auf dem See predigend, nicht mehr als blutender Christus am Kreuz, nicht mehr händeringend und betend. An dem Tag, wo wir vor Gott stehen, sehen wir den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus in Person, als König, als Richter, als Herrscher. Er wird die Oberhand behalten. Das sind Aussichten. Das ist eine Vision, die wir brauchen, die uns Beine macht. Und Johannes hat sie damals aufgeschrieben, um der bedrängten Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts Mut zu machen. Denn die wurden auch verfolgt. Die konnten ein ABC aufsagen von dem, was es bedeutet, verfolgt und bedrängt zu sein. Schon am Ende des ersten Jahrhunderts. Und Johannes tröstet und ermutigt seine Gemeinde, indem er ihnen diese Vision vor Augen malt. Und er zeigt ihnen, Gott hat die Fäden eures Lebens. Gott hat die Fäden der Geschichte in seiner Hand. Die, die heute so tun, als ob sie uns etwas anhaben könnten, die meinen, sie wären die Mächtigen, die werden Gott kennenlernen als den, der wirklich die Fäden in der Hand hat. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir merken, dass Gottes Möglichkeiten unsere Wirklichkeiten kreuzen. Die Aussicht auf die himmlische Realität einer multikulturellen Gemeinschaft mit lachenden Gesichtern, versammelt um den Thron Gottes, diese Einsicht, die stimuliert unser Handeln schon jetzt hier unten auf Erden. Wir werden das nicht hinkriegen. Bei allen Bemühungen um Integration, um Gemeinschaft, um Aufnahme und Willkommenskultur und wie diese netten Worthülsen alle heißen. Wir werden es nur hinkriegen, fragmentarisch irgendwas zu tun. Aber diese Vision, die wird uns den Mut geben, es zu probieren. Alles das zu tun, was zu dem passt, was diese Vision am Ende der Zeit uns vor Augen malt, hier unten auf der Erde. Wer diese Vision sich auf der Zunge zergehen lässt und sich das anschaut, der kann nicht einfach nur stehen bleiben, der kann nicht einfach sich nur zurücklehnen. Wenn wir anfangen zu träumen, dann merken wir, dass dieser Traum uns Beine macht, uns in Bewegung setzt. Wir werden diesen Traum und diese Vision mit wachen Sinnen verfolgen. Und wir werden dieser Vision eine Chance geben, da, wo wir Verantwortung tragen, als Gemeinde, als Einzelne, dass er schon ein Stück Wirklichkeit wird. Wir werden der Zukunft eine Chance geben, weil wir eine begründete Hoffnung haben. Deshalb widerstehen wir schon jetzt dem Bösen. Wir verkündigen Gottes Heil und wir setzen Zeichen des Reiches Gottes. Zeichen für das Miteinander der Völker in Europa. Zeichen, indem wir uns für Gäste und Fremde einsetzen und ihnen freundlich begegnen. Wir setzen Zeichen, indem wir der Multikulturalität zumindest eine Chance geben und zur Integration von Menschen beitragen, die aus anderen Nationen kommen, die andere Sprachen sprechen. Ich möchte einen großen deutschen Philosophen bemühen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ein Geschichtsphilosoph. Der hat die multikulturelle Gesellschaft indirekt zur notwendigen Bedingung der Entwicklung einer Gesellschaft gemacht, wenn er sagt, es ist eine oberflächliche Torheit, sich vorzustellen, dass ein schönes und wahrhaft freies Leben so aus der einfachen Entwicklung eines in seiner Blutsverwandtschaft und Freundschaft bleibenden Geschlechts hervorgehen könne. Wer meint, er könnte unter sich bleiben und damit gleichzeitig seine Gesellschaft entwickeln, der schneidet sich in die Finger, so Hegel. Wir brauchen die Begegnung mit den Fremden. Und wir als Missionare können das ein Stück weit nachvollziehen, denn wir sind in unterschiedlichen Kulturen unterwegs und wir wissen, dass das Fremde zunächst mal einen unsicher macht. Aber je mehr man sich auf das Fremde einlässt, auf fremde Kulturen, auf andere Menschen, auf andere Weltbilder, umso eher wird man beschenkt. Die Zeit, die wir jetzt in Mali verbracht haben, die hat uns nicht nur Angst gemacht, nicht nur Befremden erzeugt, sondern sie hat uns reich gemacht. Und deshalb möchte ich diese Zeit nicht missen, allein aus diesem Grunde. Wir werden beschenkt, wenn wir offen werden für die Menschen, die Gott auch auf diese Welt geschickt hat. Dass wir einander begegnen, uns einander helfen, Dinge anders zu sehen. In Gottes Reich ist Platz für die Farben der Völker. Das Trennende hat keinen Platz mehr. In Gottes Reich bejubeln wir den Sieg eines einzigartigen Königs. Wir treffen auf Menschen, die von Jesus Christus gerechtfertigt worden sind. Und wir feiern Gottes Macht. In Gottes Reich gehen unsere Träume in Erfüllung. Die Träume eurer Gemeinde. Unsere Träume als Missionare. Wir werden Menschen treffen, denen wir unten geholfen haben, den Weg mit Jesus zu starten. Wir werden viele Menschen treffen, von denen wir nicht dachten, dass wir sie treffen werden. Und darauf freuen wir uns. Und wir brauchen diese Vision, damit wir nicht müde werden, damit wir nicht an das denken, was uns hier mühevoll erscheint, sondern indem wir uns engagieren für das, was uns erwartet. Wir brauchen den Blick in das weite Land, wo Gott die Macht ausübt. Und ich wünsche euch allen, dass diese Vision wie ein Hammer in euer Leben hineinknallt und wir aufgerüttelt werden, sagen, wir sind unterwegs und da kommt was auf uns zu, das sich gewaschen hat. Gott wird Herr sein. Und jetzt fangen wir an, da wo wir stehen, diese Vision mit Leben zu füllen, uns von ihr motivieren zu lassen und mit Gott unterwegs zu bleiben in dieser Welt. Amen.